Als ich 15 Jahre alt war, bin ich Jeanette Busch hinterhergelaufen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe dabei nicht wahrgenommen, wie die schwere eiserne Tür sich langsam vor meiner Nase schloss und bin mit meiner Stirn gegen die Kante der Tür gelaufen.
An diese Situation hat mich jahrelang noch eine Narbe erinnert, die einmal hier so über die Stirn drüber ging, die in den Laufe der Jahre allerdings ein wenig verblasst ist. Wenn man ganz genau hinschaut, ich habe die Tage noch mal geguckt, kann man sie noch erkennen. Und sie erinnert mich an Jeanette. Aber ich bin jetzt ganz glücklich. Viele Menschen tragen Narben. Eine Verletzung, die geblieben ist. Manchmal streicht man vielleicht unbewusst drüber und erinnert sich, was da gewesen ist, weil es zu einem gehört, weil es Teil der eigenen Geschichte ist. Es gibt Narben, die kann man gar nicht sehen. Worte, die verletzt haben. Verlust, Enttäuschungen, Zeiten voll Angst und Schmerz. Narben erinnern uns an das, was war. An unsere Geschichte. Wie wird das sein, wenn Gott eines Tages alles neu macht? Wenn Gott dich neu macht? Was wird dann aus all dem? Was wird aus meinen Narben? Was wird aus meiner Geschichte? Was wird dann aus mir? Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Diese Worte zeichnen ein wunderbares Bild von Hoffnung, von Leben. Und von einem neuen Anfang, von einer neuen Schöpfung, von Erneuerung. Und mich beschäftigt dann manchmal die Frage, wenn alles ganz neu wird, wenn ich ganz neu werde, werde ich noch ich sein, wenn ich bei Gott bin? Ich entdecke so viel in meinem Leben, das eigentlich in Gottes neue Welt nicht hineinpasst, was bei mir neu werden müsste, aber was eben auch irgendwie zu mir gehört. So bedrückend Leid und Schmerzen auch sind, auch sie gehören zu mir. Und sie haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Meine Wunden und Narben sind Teil meiner Geschichte und Teil meiner selbst. Wenn Gott das alles wegnimmt, was bleibt eigentlich von mir? Ganz einfach gefragt, bin ich im Himmel eigentlich noch ich? Zählt das Wesen, mein Sein, das ich heute erlebe, das ihr erlebt und das mich ja irgendwie ausmacht, zählt das da eigentlich noch? Oder wird das Vergangene einfach gelöscht? Was bleibt? Und was wird neu? Keine Ahnung, ob das nur meine Fragen sind und ihr denkt, hey, was redet der denn? Aber ich frage mich das manchmal. Und ich habe da auch keine umfassende, befriedigende Antwort drauf. Aber ich meine, in den Osterzeugnissen, in den Evangelien eine Spur gefunden zu haben. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. An verschiedenen Stellen gibt es in Evangelien ein Erkennungszeichen. Ein Erkennungszeichen, an dem die Freunde Jesu erkennen, ja, das ist der jetzt da vor uns steht, diese vielleicht ganz andere, dieses ganz andere Auftreten hat und trotzdem, das ist Jesus. Und dieses Erkennungszeichen sind seine Wundmale. Das sind die durchstochenen, durchbohrten Hände und Füße, und die durchstochene Seite. Lukas sagt das in seinem Evangelium. Er schreibt, da sagt Jesus: Seht meine Hände und Füße, ich selbst bin es. Und natürlich meint er seine Wundmale. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Jesus so besondere Hände und Füße hatte. Ach ja, klar, das ist doch, die kennen ja doch die Hände und Füße. Nein, das sind seine Wundmale, die sind gemeint. Und bei Johannes heißt es, da sagt Jesus zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Die Wundmale sind Erkennungszeichen für die Jünger, das ist wirklich Jesus. Und das finde ich spannend. Jesus trägt die Wundmale. Das Leid des Kreuzes, der Schmerz und die Schreie, all das hat seine Bedeutung nicht verloren. Die Wunden sind zu sehen. Sie gehören zu Jesus. Sie sind Teil seiner Geschichte. Sie sind nicht einfach weggelöscht und vergessen, aber sie sind verwandelt. Sie scheinen nicht mehr weh zu tun. Er sagt, leg deinen Finger hinein, du kannst mich anfassen, du kannst es berühren. Sie sind verwandelt, sie tun nicht mehr weh. Ich will da jetzt keine dogmatische Lehre draus ableiten und sagen, so ist es, aber mir hilft dieser Gedanke. In Gottes neuer Welt werde ich Andreas sein. Manche Wunde, die dieses Leben geschlagen hat und die mich geprägt hat, ist nicht einfach weg, als wäre nichts geschehen. Aber sie wird verwandelt sein. Der Schmerz wird nachlassen. Sie wird mich nicht länger negativ bestimmen. Diese Macht wird ihr genommen. Gott macht mich nicht einfach zu einem ganz anderen. Er löscht meine Geschichte nicht einfach aus. Er tut nicht so, als hätte es mich vorher gar nicht gegeben. Aber das, was belastet hat und das, womit ich andere belastet habe, was schmerzt und was bindet, all das wird verwandelt. Gott wird abwischen, alle Tränen, so heißt es. Und Eltern wissen, dass Trösten, das braucht manchmal seine Weile. Manchmal sind Kinder untröstlich oder sie fühlen sich zumindest untröstlich. Und dann braucht es Zeit, bis sie wieder lachen. Und ich stelle mir das gerne so bildlich vor, wie Gott meine Tränen trocknet. Und wenn neue Tränen kommen, dann trocknet er sie wieder. Und wieder und wieder, so lange, wie es eben braucht. Ich bin nicht gelöscht, ich werde verwandelt. Aus Schmerz wird Trost, aus Leid wird Hoffnung, aus Weinen wird Lachen, aus Wunden wird Heil und aus Tod wird Leben. Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wir werden verwandelt und das wissen wir, weil Jesus verwandelt wurde, weil er der Erste ist, der auferstanden ist und wir ihm folgen werden. Das ist sein Versprechen, seine Zusage. Und da kann man sich ja auch bei Jesus fragen, ist Jesus eigentlich noch derselbe? Oder hat er vielleicht auch etwas verloren, was wir eigentlich an ihm schätzen? Zum Beispiel seine Nähe und sein uns zugewandt sein. In manchen Begegnungen scheint es, als hieße diese Verwandlung bei ihm, dass Jesus irgendwie dieser Welt entrückt ist. Maria möchte den Auferstandenen berühren. Und Jesus weist sie zurück. Rühr mich nicht an. Ist Jesus auf einmal distanziert? Donnerstag war Himmelfahrt. Jesus ist nicht mehr sichtbar unter uns, sondern er ist aufgenommen in die Herrschaft Gottes. Ist er jetzt entrückt? Ist er jetzt fern, unerreichbar? Ist aus diesem nahen Jesus ein ferner Jesus geworden, wo wir nicht mehr rankommen? Wenn wir auf die Auferstehungszeugnisse schauen, dann fällt auf, Jesus sucht die Nähe seiner Freunde. Er nimmt sich Zeit und geht mit zweien von ihnen den ganzen Tag spazieren, auf Wanderschaft. Und das ist eine Wanderung, die ist am Ende komplett überflüssig, weil sie laufen wieder zurück. Aber Jesus nimmt sich diese Zeit, er ist bei ihnen, verborgen, geheimnisvoll, aber an ihrer Seite. Und im Rückblick stellen sie fest, brannte nicht unser Herz, so nah war er ihnen. Und dann gibt es noch eine Szene, und die finde ich auch beeindruckend. Das haben die Jünger gefischt und da ist auch noch eine Wundergeschichte mit verbunden. Auf jeden Fall, die Jünger sind müde, abgekämpft, hungrig und sie kommen ans Ufer. Und was erwartet sie dort am Ufer? Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Ich liebe diese Geschichte und nicht nur, weil da ein Lagerfeuer dran vorkommt, sondern weil die was ausdrückt. Diese Geschichte drückt etwas aus. Jesus erwartet seine Jünger mit geröstetem Brot und gegrilltem Fisch. Nur eine kleine Szene, aber sie drückt etwas aus. Jesus weiß um seine Leute. Er weiß, was sie in diesem Moment brauchen. Er kommt ihnen jetzt nicht mit einem großen theologischen Vortrag, sondern er kommt mit dem Naheliegenden, das, was sie zu ihrem Wohl brauchen, was sie menschlich gerade benötigen, Stärkung. Jesus zeigt sich hier nicht irgendwie als ein ferner, erhabener, distanzierter Gott, sondern als der pragmatische, fürsorgliche, zugewandte, sich kümmernde Auferstandene. Er kümmert sich, er sorgt und versorgt, er röstet Brot und grillt Fisch für seine Leute. Vielleicht bist du auch gerade müde, abgekämpft. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, ich habe die ganze Nacht gefischt und es hat wieder nichts gebracht. Ich bin mir sicher, Jesus sitzt da am Kohlenfeuer und lädt dich ein. Komm in meine Nähe. Komm zur Ruhe. Leg ab, was dich belastet und umtreibt. Setz dich zu mir. Stärke dich. Hier bekommst du neue Kraft. In den letzten Wochen haben wir echt viel über Ostern gehört, unterschiedlichsten Formaten. Wir haben auch in Gesprächskreisen, beim Grow Deeper haben wir drüber gesprochen und es genau angeschaut und diskutiert und drüber geredet. Und vielleicht ist über all das Reden und Hören und Besprechen ein bisschen was von dieser Osterfreude auch bei dir angekommen. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, dass dein Alltag mit seinen Herausforderungen, dass deine Müdigkeit, deine Erschöpfung größer ist und jede Auferstehungsfreude irgendwie im Keim erstickt. Und dann kann die Osterfreude schon mal auf der Strecke bleiben. Das Erstaunliche ist, auch bei den Jüngern war es eben nicht so, dass sie gehört haben, Jesus lebt, und sie in Jubelschreie ausgebrochen wären. Es hat lange gebraucht, bis die Osterfreude bei ihnen angekommen ist. Und ich lese euch das mal vor, wie Markus das berichtet. Maria aus Magdala ging zu denen, die mit ihnen zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe, dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien Jesus den 11, während sie bei Tisch waren. Manchmal ist das so. Da hört man ganz viele Worte und Predigten und Gesprächskreis und liest noch einen guten Impuls in irgendeinem Heft und was auch immer. Aber irgendwie die gute Botschaft, die erreicht einen nicht, die kommt irgendwie nicht ins Herz. Oder wir schenken ihr keinen Glauben oder andere scheinen viel größer und stärker zu sein als das, was Gott eigentlich sagen möchte. Letztlich haben die Jünger und Maria erst in dem Moment geglaubt, wo Jesus ihnen begegnet ist. Maria glaubt, weil Jesus ihr begegnet ist. Die zwei, die da unterwegs sind, glauben, weil Jesus ihnen begegnet ist. Oder sie es erkannt haben, dass es Jesus war. Es war ja verborgen. Und auch die anderen, die elf, die fangen erst an zu glauben, als Jesus ihnen begegnet. Und vielleicht ist das unser Weg, Jesus zu bitten, vor ihn zu kommen mit all unseren Zweifeln, all den Dingen, die uns festhalten und die Freude manchmal so klein halten, die Sorgen, die Ängste, die Müdigkeit. Und Jesus zu bitten, ganz konkret: Jesus, ich bin gerade so voll mit Dingen. Ich schaffe es gerade nicht, dir zu vertrauen. Die Worte der anderen klingen schön, aber sie erreichen mich nicht. Und darum brauche ich dich. Komm du und begegne mir. Hineni, hier bin ich mit allem und ich bin offen für dich. Lass mich glauben und verstehen, dass du lebst. Lebe du in meinem Leben, in meinem Alltag, in meinen Herausforderungen. Halte du mich, weil ich mich nicht selbst halten kann. Ich glaube, so ein Gebet ist wie eine Tür, die wir eine Spalt öffnen und damit Raum geben, dass die Osterfreude ihren Weg auch zu uns findet. Amen. Wir haben jetzt Zeit, dem Auferstandenen zu begegnen.